ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Krise im Autoland. Stockt der Jobmotor Autoindustrie? Autos in Deutschland, die waren ja jahrelang eigentlich irgendwie immer schon weltweit begehrt. Deutschland galt als die Autonation und andere Länder haben halb bewundernd, halb neidisch auf uns geschaut. Und jetzt ist Krise. Nicht nur bei Volkswagen, dem Hersteller, der gerade über Entlassungen und Werksschließungen diskutiert, sondern auch bei den anderen Unternehmen in der Branche läuft's nicht. Die Konkurrenz aus China zum Beispiel wird immer größer. Deutsche Autos sind offenbar nicht mehr so attraktiv, wie sie mal waren. Immer mehr Firmen planen deshalb, Jobs zu streichen. Hersteller wie VW, aber eben auch viele Zulieferbetriebe. Ist das erst der Anfang? Droht ein Kahlschlag in Deutschlands wichtigster Industrie? Und wie konnte es so weit kommen? Das diskutieren wir in diesem SWR-Kulturforum und zwar mit Sonja Alvarez. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Wirtschaftswoche in Berlin. Und mit dabei ist auch Professor Christian Dustmann vom University College in London. Und er ist auch Direktor der Rockwool Foundation Berlin. Und mitdiskutieren wird auch Frank Göller, Partner in der Unternehmensberatung Horvath in Stuttgart. Frau Alvarez, Autos made in Germany, die waren weltweit ja sehr, sehr begehrt. Ein deutsches Auto zu haben, das war ja schon so eine Art Statussymbol. Würden Sie sagen, das hat sich jetzt geändert?
Ja, man muss sagen, das hat sich geändert und das wird sich auch noch weiter ändern. Sie haben es gerade schon gesagt, Deutschland war und ist ein Autoland. 1886 wurde das Auto hier ja sogar erfunden. Und seither hat sich eben die Autoindustrie zum wichtigsten Industriezweig Deutschlands entwickelt. Mit rund 800.000 direkt Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 400 Milliarden Euro. Und die entscheidende Säule des weltweiten Erfolgs war eben bisher die Technologieführerschaft. Aber die bricht nun weg und wir bekommen die Folgen zu spüren. Mit dem Auslaufen des Verbrennerautos und dem Umstieg eben auf Elektrifizierung hat eine gigantische Transformation begonnen. Und die schaffen eben nicht alle deutschen Autokonzerne offensichtlich so gut wie gehofft. Und wir sehen es jetzt aktuell am Beispiel Volkswagen. Erstmals in seiner Geschichte erwägt der Konzern, Werke zu schließen. Nicht nur eins, sondern womöglich gar zwei. Die Jobgarantie, wonach eigentlich bis 2029 keine Kündigungen ausgesprochen werden dürften, ist jetzt aufgekündigt. Ab kommendem Juli könnte es zu Entlassungen kommen. Und jetzt bangen 120.000 Beschäftigte an 10 Standorten um ihre Jobs.
Aber die Frage ist ja schon, wie konnte es so weit kommen? Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Sendung nochmal zufällig so einen alten Werbespot von VW gerade angeguckt. Da sieht man VW und dazu sagt der Sprecher, er läuft und er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Und man sieht dieses Auto so wegfahren und die Botschaft ist so ganz klar, ja, seid einfach ein mega zuverlässiges Auto. Und auch deswegen, weil deutsche Autos diesen Ruf hatten, wollten sie ja so viele Menschen auch überall auf der Welt haben. Also was ist da passiert, dass manche jetzt so ein echter Ladenhüter geworden sind?
Man muss natürlich unterscheiden, was ist denn ein Ladenhüter geworden? Ja, natürlich werden weiterhin Verbrenner gekauft, aber die Zukunft des Automobilmarkts ist eben die E-Mobilität. Und hier schwächeln die deutschen Autokonzerne, hier schwächelt eben der Absatz enorm. Wir haben jetzt gerade im August einen großen Einbruch erlebt bei den Zulassungen bei der Neufahrzeuge, nämlich um 69% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das liegt auch daran, dass eben im vergangenen August eine Förderung für die E-Dienstwagen ausgelaufen ist.
Das heißt, die Leute haben nochmal schnell gekauft, bevor diese Förderung dann tatsächlich gestrichen wurde. Ja, okay.
Genau. Und eben nicht nur bei den Dienstwagenkäufern, sondern auch bei den ganz normalen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist die Zurückhaltung groß. Und das liegt zum einen daran, dass eben viele der E-Autos noch sehr teuer sind. Es gibt gerade von Volkswagen eben keinen, ja, man muss schon sagen, E-Volkswagen, sondern das günstigste Modell fängt bei rund 40.000 Euro an. Das ist ja schon Mittelklasse. Und eben in diesem günstigen Segment sind die Wolfsburger ausgerechnet eben Volkswagen blank.
Herr Göller, Sie beraten ja mit Ihrem Unternehmen unterschiedliche Betriebe in der Automobilbranche, Hersteller, aber auch Zulieferer. Was hören Sie denn da von Ihren Kunden? Also welche Schreckensszenarien malen die sich so intern im Moment aus? Wenn wir auch diese Zahlen hören, die Frau Alvarez gerade genannt hat, das ist ja schon wirklich eine echte Krise.
Also wir nehmen hier ein sehr differenziertes Bild wahr. Zum einen ist es zweifelsohne so, dass die Herausforderungen der Transformation riesig sind. Wir sind der größten Veränderung der Automobilbranche der Geschichte, insbesondere getrieben, es wurde bereits angesprochen von Alvarez, durch die E-Mobilität. Allerdings ist es letztendlich so, dass die Unternehmen sich da auch seit Jahren auf die Veränderungen einstellen. Hm. Aber die Entwicklung und technologische Innovationen benötigen natürlich auch etwas Zeit. Ja, das heißt, es ist definitiv so, dass aktuell die deutschen Automobilhersteller und auch damit die Zulieferer Herausforderungen haben, weil gleichzeitig einerseits die Verbrennermotoren an Nachfrage zurückgeht und die E-Mobilität rasant steigt, insbesondere im Markt China. Und dort entsprechend das Produktportfolio der deutschen Hersteller noch nicht so weit ausgebaut ist, insbesondere bezahlbare Elektrofahrzeuge in den Markt zu bringen.
Aber da frage ich mich...
Darf ich einmal widersprechen gleich an dieser Stelle? Ja. Weil aus meiner Sicht eben läuft diese Vorbereitung nicht seit Jahren schon, sondern die Hersteller haben ihren Tempomat viel zu lange auf Tiefschlaf gestellt. Also Beispiel VW, die haben erst 2019, also erst vor 4 Jahren mit dem ID.3 ihr erstes E-Auto vorgestellt. Da hatte Tesla schon 1 Million Autos verkauft. Und eben heute sehen wir das Ergebnis. Tesla führte jetzt im August eben wieder das Ranking in Deutschland an mit den meistverkauften E-Autos. Das war das Model Y und ist an der Börse mit rund 700 Milliarden Dollar deutlich mehr wert als alle 3 deutschen Autohersteller zusammen.
Herr Dussmann, schauen wir vielleicht mal ganz kurz auch auf die Folgen, die das alles haben könnte, was Herr Göller und Frau Alvarez gerade beschrieben haben. Also Moritz Schularik, Ökonom vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, der sagt, nicht alle Autobauer werden dieses Jahrzehnt überleben, auch wegen der Gründe, die wir gerade schon besprochen haben. Würden Sie sagen, teile ich diese Einschätzung? Für manche wird es echt eng.
Gut, zunächst mal möchte ich so ein bisschen zurückrudern. Was Frau Alvarez und Herr Göller gesagt haben, stimmt natürlich. Aber dass die gesamte deutsche Autoindustrie in einer tiefen Krise ist, das denke ich, ist nicht unbedingt der Fall. Wenn wir uns die globalen Exportmärkte anschauen, dann sind die in Deutschland produzierten E-Autos immer noch Marktführer vor den USA und auch vor China. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang so bleiben. Und was das Handelsvolumen angeht in Exportmärkten, sind die Deutschen da ganz einfach immer noch Nummer 1 bei E-Autos. Außerdem sind die, wenn man sich den gesamten Markt anschaut, dann war eigentlich die Marktdurchdringung in internationalen Märkten nie so hoch wie bei deutschen E-Autos im Augenblick. Also wir haben sicherlich eine Krise in Deutschland. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, strukturelle Veränderungen, die dazu bestimmten Einbrüchen geführt hat. Aber was die internationalen Märkte angeht, steht Deutschland nicht unbedingt extrem schlecht da. Die Chinesen haben einen sehr, sehr großen internen Markt. Das führt natürlich zu Wettbewerbsvorteilen. Die können in sehr großen Stückzahlen produzieren, dann natürlich auch mit ganz anderen Preisen auf internationale Märkte gehen. Und das ist sicherlich ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Den Chinesen ist es außerdem gelungen, die Batterieproduktion sehr nahe zu haben an der Autoproduktion. Das ist bei E-Autos ganz besonders wichtig, weil ein großer Teil der Wertschöpfung eben in den Batterien liegt und weil Batterien auch sehr schlecht handelbar sind, weil sie eben auch sehr schwer sind. Da gibt es sehr großen Nachholbedarf in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, die Autoproduzenten sind. Aber ich denke, im Allgemeinen würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass die deutsche Autoindustrie kurz vorm Ende steht.
Ich möchte gerne gleich da widersprechen, weil Herr Dussmann hat es jetzt gerade schon selbst gesagt. Also bisher ist eben der Absatzmarkt China für die deutsche Automobilindustrie hochrelevant. 40% der Umsätze werden dort gemacht. Aber eben dieser Markt wird jetzt immer kleiner. Ja. Und die deutschen Autobauer spielen da eigentlich gerade im E-Auto-Bereich kaum noch eine Rolle. Zum Beispiel VW ist da in die Nische gedrängt mit einem Marktanteil von 2,9%.
Und stattdessen spielt BYD da momentan die große Rolle, oder?
Genau, BYD, Build Your Dreams, ist die Abkürzung für den chinesischen Marktführer und der eben gerade Volkswagen erhebliche Albträume beschert. Und am chinesischen Markt musste jetzt zum Beispiel schon Volkswagen für den ID.3 seinen Preis senken, rund 15.000 Euro. Das sind 16% weniger als bisher. Hm. Aber China ist eben ein hochsubventionierter Autobranche, die können sich auf diese Rabattschlacht einlassen, weil China natürlich eben diesen Plan hat. China möchte bis 2049 die weltweit führende Wirtschaftsmacht werden und das heißt natürlich auch die weltweit führende Autonation.
Klar, wie schon gesagt, der chinesische Markt ist ein riesiger Markt. Den Chinesen ist es auch gelungen, diese neue Technologie in vielen Teilen ihres Landes direkt einzuführen. Also das heißt, es gibt keine Trennung.
Die E-Mobilität, meinen Sie?
Die E-Mobilität. Ja. Es gibt keine Trennung von fossilen Brennstoffen. Man konnte die Infrastruktur aufbauen, etc. etc. Aber China ist nicht der Weltmarkt. Es gibt viele andere Märkte, die natürlich auch da sind. Und sicherlich gibt es für die deutsche Autoindustrie, aber auch für die Autoindustrie in anderen Ländern wie Japan und vor allen Dingen auch den USA, viele Dinge, die verbessert, verändert werden müssen, um global weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Aber da stehen wir nicht unbedingt am unteren Ende der Skala, ganz im Gegenteil.
Aber die Amerikaner wollen ja selbst...
Ich möchte ganz gerne noch mal einige Aspekte, die gerade angesprochen worden sind, in den Kontext der Transformation stellen. Diese Transformation, die wir sehen, die ist eben kein Sprint, sondern die ist ein Langstreckenrennen für die Unternehmen.
Die Transformation heißt der Übergang hin zur
Übergang wesentlich
E-Mobilität.
Von der bisherigen Antriebstechnologie, insbesondere in Richtung E-Mobilität. Und ich möchte Ihnen gerade erläutern, warum jetzt gerade aktuell diese Krise mit voller Wucht am Markt sich auch zeigt. Das sind nämlich mehrere Aspekte, die da zum Tragen kommen. Zum einen ist es so, dass in Europa das Niveau der Neuzulassungen nach wie vor ca. 20% unter dem Niveau von 2019 liegt, also vor der Corona-Krise. Jetzt kommt aber Folgendes hinzu. In den letzten Jahren haben die Automobilhersteller sehr profitiert durch eine hohe Preisdurchsetzung am Markt.
Das heißt, sie konnten ihre Autos teuer verkaufen.
Die Autos teuer verkaufen und entsprechend hohe Rentabilitäten erzielen. Jetzt ist Folgendes, dass entsprechend die Nachfrage sinkt, dadurch aber die Preise sich nicht mehr durchsetzen lassen bei den Verbrauchern. Dementsprechend sinken die Margen, die Rentabilitäten. Gleichzeitig müssen die Veränderungen, also insbesondere die Innovationen, neue Produkte und Technologien finanziert werden. Das heißt, es sind enorme Investitionen, die dort letztendlich geschultert werden müssen. Das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und zum Thema E-Mobilität Stellung zu nehmen, es ist zweifelsohne so, dass da große Herausforderungen bestehen, um das zu konkretisieren, gerade was die Preisposition angeht. Die chinesischen Hersteller haben hier aktuell einen Kostenvorteil mit sehr günstigen Fahrzeugen und da ist eine ganz wesentliche Herausforderung für die Automobilhersteller und dann infolgedessen auch die Zulieferer, dort entsprechend die Produktkosten zu reduzieren, um am Ende wettbewerbsfähiger zu niedrigen Kosten anbieten zu können.
Aber können die deutschen Hersteller da wieder Boden gut machen? Also wird ein Auto made in Germany irgendwann wieder das Auto, das halt alle haben wollen? Oder müssen wir uns da davon langfristig einfach verabschieden und teilen uns den Markt mit Playern zum Beispiel aus China, die eben auch sehr gute oder gleich gute Autos wie oder vielleicht sogar bessere Autos bauen als die deutschen Hersteller?
Also ich denke, dass wir unseren Ruf als Autonation, auch als Produzent von hochqualitativen Produkten nicht verloren haben. Wir haben bestimmte Probleme im Augenblick, die Frau Alvarez und Herr Göller ja auch angesprochen haben und damit müssen wir umgehen. Aber wir können auf diesem Ruf aufbauen und da müssen wir tätig werden in vielerlei Richtung. Also es gibt ja drei große Bestandteile eines Elektroautos. Zunächst mal das Auto selber, dann natürlich die Batterietechnologie und die digitale Technologie. Und in den letzteren beiden Bereichen gibt es einen bestimmten Nachholbedarf und das müssen wir einfach decken. Auch darf man den globalen Wettbewerb und die globale Situation nicht unbedingt verwechseln mit dem, was in unseren europäischen oder auch in unseren heimischen Märkten passiert. Das hat Herr Göller eben sehr gut dargestellt. Wir haben verschiedene demografische Entwicklungen, die natürlich auf den Automarkt sich auswirken und wo wir nicht nur, was die Autos angeht, Probleme haben mit Exporten in andere europäische Länder als Exportnation Deutschland, sondern wir haben natürlich auch einen großen globalen Markt. Und der Gesamtexportmarkt hat sich global eben für Deutschland verschoben, hin nach Asien und weg von Europa. Hm. Das gilt nicht nur für Autos, sondern das gilt auch für andere Produkte. Damit müssen wir umgehen. Ein Problem der Elektroautos ist, dass die Produktionsbestandteile möglichst zusammenliegen sollten. Das liegt an der Schwere der Batterien und an anderen Kleinigkeiten. Das heißt also, dass in Zukunft es sehr wahrscheinlich ist, dass deutsche Firmen weiterhin produzieren werden, aber nicht unbedingt in Europa oder in Deutschland, sondern in den Ländern, wo die Fahrzeuge dann auch nachgefragt werden.
Aber dann werden natürlich dann auch woanders dann die Arbeitsplätze entstehen. Aber ich möchte gerne noch einmal kurz auf den Punkt der Exporte eingehen, weil ich bin da eben doch deutlich skeptischer. Wir haben gerade schon über den chinesischen Markt gesprochen, wie der eben von den Chinesen jetzt selbst aufgerollt wird, auch mit Blick auf eben die Länder des globalen Südens, wo eben stark wachsende Märkte sind. Da geht China massiv rein. Mhm. Die USA machen natürlich ihren Markt für die Chinesen dicht. Wir haben jetzt gerade Joe Biden, der 100% Strafzölle auf chinesische Autos erheben möchte. Die Amerikaner wollen selbst führende E-Auto-Nation werden. So. Das heißt, dass sozusagen die Exportmärkte immer schwieriger zu erobern sind. China ist eigentlich quasi schon verloren. Und weil die deutschen, weil die chinesischen eben Hersteller nicht mehr nach in die USA können, drängen sie natürlich umso mehr dann auch auf den europäischen Markt, wodurch wir dann auch hier in unserem Heimatmarkt noch mehr unter Druck gesetzt werden.
Herr Lewis, wenn ich da ergänzen darf, ich teile Ihre Einschätzung, dass die Herausforderungen exorbitant hoch sind. Ich komme aber zu einer anderen Schlussfolgerung. Zum einen bezüglich Markt China sehen wir das Rennen nicht entschieden, sondern offen. Ich will es Ihnen auch begründen. Und zwar die Modelloffensiven, das heißt die Fahrzeuge im nächsten Jahre auf den Markt kommen, die laufen ja gerade erst an.
Von den deutschen Automobilherstellern
insbesondere. Das heißt, was die Technologie angeht, wird hier enorm aufgeholt und da werden sehr attraktive Fahrzeuge in den Markt kommen. Entscheidend ist aber auch neben der Attraktivität der Fahrzeuge, also Reichweite, technisches Niveau, insbesondere auch die Frage des Preises. Also zu welchem Preis können diese Fahrzeuge verkauft werden? Und da steht unter anderem eine Hauptaufgabe, dass es gelingt, und da haben die chinesischen Autobauer aktuell einen Vorteil, weil sie günstiger produzieren, entsprechend dort das Kostenniveau und somit am Ende auch die Preise für die Endkunden reduzieren zu können. Das ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor.
Und natürlich kommt auch dazu, dass, wie gerade schon angesprochen, die Hersteller eben auch Produktion aus Deutschland verlagern, zum Beispiel nach China, weil man im lokalen Markt für den lokalen Markt produziert, weil es vielleicht auch Sinn macht, dass man so eine Batterie nicht fünfmal um die Weltgeschichte schippert. Und die Auswirkungen, die das eben auf die deutschen Hersteller und auf die Belegschaft hier in Deutschland hat, die sehen wir jetzt ja am Beispiel VW. Frau Alvarez, Sie haben es ganz am Anfang schon gesagt, also da stehen einige Stellen vermutlich zur Disposition, auch Werke. Also müssen sich die Leute in der Autoindustrie, die das ja eigentlich schon lange nicht mehr hatten, wirklich auch Sorgen um ihre Beschäftigung, um ihre Jobs machen? Verschiebt sich da gerade was? Weil lange war das ja so, wenn du einmal bei VW warst, da hast du ausgesorgt gehabt. Wackelt das gerade?
Ja, das wackelt leider absolut und wir sehen es ja auch schon in den Zahlen. Ich möchte einmal das mit jetzt die aktuelle Situation mit dem Jahr 2018 vergleichen. Da waren in der Automobilindustrie eben insgesamt 834.000 Menschen in Deutschland beschäftigt. Wir erleben jetzt eben schon einen Minus von 6,9%. Mhm. Jetzt sind es nur noch 776.000. Und gerade die Zulieferer, die bekommen eben diese Transformation hin zur Elektromobilität enorm zu spüren. Da ist das Minus bei den Jobs schon bei 13,5%. Und gerade in den vergangenen Wochen und Monaten haben ja viele Menschen sicherlich die Schlagzeilen gesehen. Ein Unternehmen wie ZF möchte ja fast 14.000 Jobs abbauen. Auch Conti baut ab. Bosch. Also das ist Bosch auch. Das ist wirklich eine Kaskade, die sich da durch das ganze Autoland Deutschland zieht.
Frau Alvarez, das ist richtig, wie ich das untermauern darf. Und zwar, wir haben seitens Horvath eine groß angelegte Studie durchgeführt mit fast 100 Top-Managern aus der Autoindustrie. Und da ist es folgendermaßen, dass die Planung der Arbeitskräfteentwicklung weltweit hier aktuell zeigt, dass 6 von 10 dieser Unternehmen in der Tat eine Reduzierung am Ende des Beschäftigungsumfangs in Deutschland plant.
6 von 10?
6 von 10, allerdings überwiegend eine moderate Reduzierung. Mhm. Deswegen werbe ich hierfür auch die Differenzierung, wie stark die Reduzierung ist, wird unterschiedlich sein, je nach Unternehmen. Und wenn Beschäftigung entsteht, das zeigt auch die Studie, dann ist es insbesondere unter anderem Nordeuropa, als auch in China und in Indien. Das heißt, es ist so, Verlagerung von Arbeitsplätzen der Autoindustrie ist nichts Neues. Das gibt es seit 20 Jahren, wo stärker globalisiert ist. Das hat auch einen Hauptgrund, dass die Unternehmen stärker dort, wo die großen Absatzmärkte sind, auch produzieren. Aber was wir schon sehen, ist entsprechend, dass dort eine entsprechend weitere Stufe von Verlagerungen jetzt zumindest in Teilen zu erwarten ist.
Und ich meine, mit VW haben wir jetzt einfach einen ganz, ganz wichtigen Player in Deutschland, auch für den deutschen Arbeitsmarkt, eben weil so viele Menschen dort arbeiten und auch so viele Jobs in anderen Unternehmen da dran hängen. Also deswegen nochmal auch an Sie, Herr Dussmann, die Frage, hat das jetzt Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in Deutschland? Also gerät da eben jetzt doch was ins Rutschen?
Natürlich. Wir sehen eine Veränderung in der Technologie der Herstellung eines der Güter, für die Deutschland bekannt ist. Und das bedeutet natürlich, dass es Veränderungen in der Beschäftigung gibt. Die Zulieferer sind natürlich betroffen, die Hersteller der Automobile sind selber betroffen. Und das wird passieren. Aber diese Dinge sind auch in der Vergangenheit passiert. Ja, also Technologie wird immer neue Produkte auf den Markt bringen, die
Klar.
neue und andere Herausforderungen haben.
Klar, aber Werksschließungen hatten wir jetzt von Volkswagen noch nie. bisher in Deutschland.
Gut, dann werden wir uns vielleicht eventuell damit abfinden müssen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob das überhaupt zu Werksschließungen führt oder vielleicht auch zu ähnlichen Kompromissen, wie wir das Anfang der 90er Jahre gesehen haben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn wir uns die langfristigen Trends im deutschen Arbeitsmarkt anschauen, dann gibt es heute 1,6 Millionen mehr Beschäftigte als noch vor Corona. Davon ist lediglich jeder Achte ein in Deutschland geborener Beschäftigter. Der Rest sind im Grunde genommen Immigranten. Das heißt, dass wir nur durch Immigration die Erfordernisse des Arbeitsmarktes in den letzten 10, 12 Jahren überhaupt decken konnten. Wir haben eine zurückgehende Bevölkerung. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in Rente. Das heißt also, wir werden, denke ich, in den nächsten Jahren möglicherweise eher uns mit dem Problem konfrontiert sehen, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, als dass wir zu viele Arbeitskräfte haben. Und ich denke, in dem Zusammenhang muss man das sehen. Die Automobilindustrie, genauso wie die gesamte Manufakturindustrie, hat über die letzten 10, 15 Jahre auch in Deutschland und schon viel früher in den USA einen erheblichen Beschäftigungsrückgang gesehen. Und das ist nicht nur durch Auslagerung der Produktion, sondern vor allen Dingen auch durch die Einführung neuer Technologien. Heute produziert man eben ein Auto mit sehr viel weniger Arbeitskräften, als das noch vor 10 oder vor 20 Jahren der Fall war. Und das sicherlich ist wichtig, denn das führt auch zu einer Produktivitätssteigerung, die sich dann umsetzt in höhere Löhne der Arbeitnehmer.
Es gehen hier aber eben gerade ja dann hochbezahlte Industriearbeitsplätze verloren. Und das ist natürlich eben mit Blick auf das Wachstumspotenzial für Deutschland schon ein Problem. Und aus meiner Sicht ist, glaube ich, einfach viel zu spät jetzt erkannt worden, welche Folgen dieser Wandel haben wird. Ich meine, es ist noch nicht lange her, da haben die Gewerkschaften eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich gefordert. Und eben heute sprechen wir jetzt über Jobstreichung. Und es ist auch so, dass Innovationstempo in China so viel höher ist. Also Volkswagen braucht heute etwa ein bisschen weniger als 4 Jahre, um ein neues Produkt auf die Straße zu bringen. Die Chinesen schaffen das in etwa mehr als 2,5 Jahren, also deutlich schneller. Das ist das, was eben der VW-China-Chef Brandstätter China Speed nennt.
Da sind die Deutschen noch ein Stück weit entfernt. Da wollen sie hin, aber es ist halt die Frage, ob man das auch schafft.
Genau, ich möchte jetzt nicht den chinesischen sozusagen Arbeitsbedingungen als Vorbild nennen. Also die Sozialpartnerschaft ist natürlich zu Recht verfassungsrechtlich verankert in Deutschland. Aber eben selbst die Entwicklungsingenieure arbeiten dort in China im Dreischichtbetrieb. Ja, also natürlich bringt das dann mehr Innovation und dann auch mehr Tempo dann hervor.
Gut, aber ich denke, wir müssen nach vorne schauen und nicht nur nach hinten schauen. Sicherlich hat es Fehler gegeben bei der Ausrollung der EV-Technologie, bei den Ladestationen und so weiter und so fort. Was wichtig ist, ist, dass wir jetzt diese globalen Herausforderungen, die wir vor allen Dingen durch China, aber natürlich auch durch andere Industrienationen sehen, im EV-Bereich entsprechend angehen. Ich stimme mit Herrn Göller überein. Das Rennen ist offen. Das Rennen ist auch offen in China. Und ich bin oft in China. Natürlich, die EV-Revolution ist enorm, aber die Chinesen haben auch sehr viele Probleme, was die Ausbildungsstruktur angeht, was Korruption angeht, etc., etc.
Und klar, aber die Frage ist schon, finde ich, Herr Dussmann, Sie sagen, Sie wollen in die Zukunft schauen, aber die Frage ist, müssen die Beschäftigten zum Beispiel bei VW oder auch bei anderen Unternehmen in der Branche jetzt für die Fehler bezahlen, die halt in der Vergangenheit gemacht worden sind, und lassen sich diese Fehler oder dieses langsame Tempo, lässt sich das noch korrigieren, Herr Göller?
Aus meiner Sicht ist der Blick nach vorne entscheidend, wie gerade Herr Dussmann angesprochen hat. Und ich möchte auch noch mal ergänzen zu dem, was ich eben aus den Gesprächen, auch der Studie, bereits erläutert habe. Es sind Beschäftigungsreduzierungen geplant, aber die überwiegende Zahl der Top-Manager sagen ganz klar, sie stehen zum Standort Deutschland. Wichtig ist aber jetzt der Blick nach vorne, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie letztendlich Produktkosten reduziert werden können. Und das ist nicht nur eine Frage der Mitarbeiterseite, sondern es hat sehr viel zu tun auch mit Fragestellungen, Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Gerade wird ja in der Produktion und der Supply Chain vorbereitet, die Produktion der neuen Fahrzeuggenerationen. Das heißt, da wird sehr viel investiert in neue Anlagen und dort entsprechend diese so wettbewerbsfähig zu gestalten und effizient, dass wiederum das zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit führt. Das stärkt am Ende sehr den Standort Deutschland, weil dadurch auch Beschäftigung gesichert wird.
Wettbewerbsfähigkeit stärken ist natürlich ein wichtiges Stichwort, wenn die deutsche Autoindustrie wieder ein Stück weit nach vorne kommen soll. Welche Stellschrauben braucht es, damit wir da ein Stück weit vorankommen? Also zum einen, Frau Alvarez, müssen da die Unternehmen auch noch stärker als bisher aktiv werden? Man bekommt ja gerade auch in der Berichterstattung über Volkswagen schon ein bisschen den Eindruck zumindest, dass man sich da gemütlich gemacht hat oder vielleicht die Kostenseite auch nicht so im Blick hatte, dass auch nicht die Notwendigkeit da war für Veränderungen, dass man deswegen auch sehr lange gezögert hat. Also müssen da die Unternehmen jetzt wirklich mal in Vorleistung oder überhaupt in Leistung gehen?
Ja, absolut. Sie haben es schon gesagt. Volkswagen hatte sich tatsächlich da zu gemütlich gemacht und gerade bei der Digitalisierung eben ja auch ein großes Desaster erlebt. Aber eben Autos sind ja heute eben nicht nur Fahrzeuge, sondern sie sind eben zunehmend auch die sogenannten Smartphones auf Rädern. Und auch da sind die Chinesen eben sehr stark, was eben dieses Gesamterlebnis Auto angeht. Also das ist natürlich nochmal ein komplett anderer Markt dort, aber dort gibt es irgendwelche Karaoke-Anlagen in den Autos. Also das ist
natürlich ein großer Fehler. Dass bestimmte deutsche Hersteller die nicht eingebaut haben, genau, als sie ihre Autos jetzt in China auf den Markt geworfen haben.
Genau, ich will jetzt nicht über Karaoke-Anlagen sprechen, aber das ist natürlich so ein Symbol einfach dafür, ja, was heute eigentlich möglich ist, was auch gewünscht ist auf manchen Märkten. Und Volkswagen hat jetzt ja gerade ein großes Abfindungsprogramm laufen. Da können Top-Manager bis zu 1 Million Euro Abfindung bekommen, wenn sie eben den Konzern verlassen. Das sind natürlich Mittel, die dann fehlen, um in Forschung und in Innovation zu werden.
Das heißt aber, wir halten mal fest, wenn wir gucken, wer schuld an der aktuellen Situation, an der aktuellen Misere ist, dann liegt auf jeden Fall ein Teil der Verantwortung auch bei den Unternehmen. Welche Verantwortung hat denn die Politik an der aktuellen Situation? Vielleicht schauen wir erstmal auf die Situation in Deutschland. Also kann man da politische Weichenstellungen sehen, die vielleicht eher kontraproduktiv waren, Herr Dussmann, wo Sie sagen, da hat man der deutschen Autoindustrie keinen Gefallen getan und vielleicht mit den ein oder anderen Schaden verursacht?
Ich denke, die gesamte Palette der Technologie in einem Elektroauto und natürlich die Erfordernisse an die Infrastruktur drumherum ist völlig anders als bei dem Verbrenner. Und da kann die Autoindustrie etwas leisten, was zum Beispiel die Batterieproduktion angeht, was digitale Technologien angeht. Aber viele dieser neuen Technologien werden natürlich von Zulieferern produziert, was vor allen Dingen die Digitaltechnologie angeht, okay, wo Deutschland eigentlich seit vielen, lassen Sie mich kurz den Punkt zu Ende bringen. Und viel Verantwortung liegt natürlich auch bei der Veränderung der Infrastruktur. Also wir haben ein großes Problem mit Ladestationen. Wir haben ein großes Problem mit der Übertragung von den großen elektrischen Energien, die erforderlich sind für eine Infrastruktur in jeder Hinsicht, die jetzt mehr elektrifiziert, etc. etc. Und ich denke, da sind Fehler gemacht worden in der Politik. Das hätte man vielleicht etwas besser machen können. Und jetzt ist man dabei, das entsprechend zu versuchen zu reklamieren und entsprechende Strukturen aufzubauen. Aber was doch wichtig ist zu diesem Zeitpunkt, ist, dass wir in die Zukunft schauen. Fehler zu diskutieren ist nur nützlich, wenn wir aus diesen Fehlern für die Zukunft lernen können.
Genau, genau. Aber ich meine, wir haben ja politisch ein klar vorgegebenes Ziel. Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Verbrenner mehr verkauft werden. Da geht es um den Benzin- und um Dieselfahrzeuge. So, das ist also ein Ziel, auf das man sich einstellen kann. Nun haben wir aber gerade in den vergangenen Monaten ja eine Debatte darüber erlebt, ob es das Aus vom Verbrenner ausgeben kann. Und das trägt natürlich überhaupt nicht zu dieser Planungs- und Investitionssicherheit bei, die eigentlich eben die Wirtschaft und auch die Automobilhersteller brauchen, um zu wissen, wohin es denn eigentlich geht. Und ich finde jetzt diese Debatten, wir haben vor der Europawahl ja eine regelrechte Kampagne eben von der Union erlebt, die gefordert hat, dass das zurückgenommen wird. Bemerkenswerterweise ist ja die Kommissionschefin Ursula von der Leyen selbst CDU-Mitglied. Also wurde also gegen die eigene Kommissionschefin Wahlkampf gemacht. Und ich finde diese Debatte, man muss schon sagen, eigentlich fast provinziell, weil wir sehen ja gerade im Leitmarkt China, wohin die Richtung geht, nämlich in Richtung E-Mobilität. Und deswegen ist diese Debatte aus meiner Sicht nicht hilfreich.
Ich kann Frau Alvarez da recht geben. Also auch wir gehen davon aus, die Zukunft der Automobilindustrie wird überwiegend elektrisch sein. Allerdings, was wir auch sehen, ist, dass die Übergangszeiten deutlich länger dauern. Also sprich die Parallellauf zwischen E-Fahrzeugen und Verbrennerfahrzeugen. Wir sehen ja auch, dass die Unternehmen verstärkt auch wieder investieren, um letztendlich attraktive Verbrenner etwas länger am Markt auch anbieten zu können.
Und da die eigenen Ziele auch so ein Stück weit kassiert haben und gesagt haben, naja, der absolute Ausstieg aus dem Verbrenner, den schieben wir noch ein bisschen nach hinten, weil eben gerade der Markt nicht
weil
da
die
ist
Unternehmen, für die E-Autos. Weil die Unternehmen auf die Kunden hören und natürlich am Markt anbieten, was entsprechend auch die Kunden verlangen. Aber wichtig ist, die Zukunft wird überwiegend elektrisch sein und diese Transformation, die müssen wesentlich die Unternehmen gestalten. Die Rolle der Politik, und das ist das, was ich wahrnehme, auch die Erwartungen von Top-Managern und Unternehmern an die Politik ist es, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen und insbesondere Rahmenbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit unterstützen und ein investitionsfreundliches Klima schaffen. Das ist ganz entscheidend. Ich will das mal ein Stück weit vergleichen. Es gab schon mehrere schwierige Situationen auch in der deutschen Wirtschaft. Wenn man mal zurückblickt, kurz vor den Schröder-Reformen gab es auch große Herausforderungen. Ich will jetzt gar nicht über Einzelmaßnahmen sprechen. Mir geht es aber um das Momentum. Das heißt, wir brauchen Änderungen, Maßnahmen, die am Ende ein investitionsfreundliches Klima schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit unterstützen. Und dann haben wir gesehen in Reformen der Vergangenheit, was daraus auch eine Dynamik entstehen kann. Das ist, muss die Politik leisten. Verlässlichkeit, Unterstützung, die Transformation als solche, die technologischen Produkte zur Verfügung zu stellen, wettbewerbsfähige Produkte zu produzieren, ist Aufgabe der Wirtschaft und der Unternehmen.
Braucht es da vielleicht auch staatliche finanzielle Hilfe? Die Diskussion, die führen wir in Deutschland ja immer wieder. Gerade hat sich der Staat entschieden, die Meyer-Werft finanziell zu unterstützen. Frau Alvarez, eine gute Lösung vielleicht auch VW so ein bisschen Staatsgeld zu geben, eben dass dieser für Deutschland sehr wichtige Konzern nicht so viele Mitarbeiter entlassen muss oder vielleicht kein Werk schließen muss?
Nein, bitte nicht. Also wir, es ist natürlich die große Frage, wie viele Unternehmen muss die Regierung retten und was soll das alles kosten? Also wir sprechen hier ja über einen Strukturwandel. Und das heißt natürlich, dass sich die Struktur wandeln muss, nicht dass sie bewahrt werden soll. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das womöglich ein bisschen abfedern, aber dort jetzt Milliarden Subventionen reinzuschießen, ja, das hält diesen Strukturwandel ja nur auf. Und wir wollen ja, dass sich neue Unternehmen ansiedeln, dass neue Unternehmen entstehen können, dass sie wachsen können. Und die brauchen natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn die jetzt aber durch Subventionen quasi festgehalten werden in den Unternehmen, die sich eigentlich ändern müssten, die sich wandeln müssten, dann kostet uns das sogar Wachstum. Also deswegen bin ich da eine klare Gegnerin der Subvention. Und ich möchte auch nochmal auf diesen Punkt der E-Auto-Förderung kommen, der ja eben aufgrund eben der zu knappen Mittel dann Ende 2023 ausgelaufen ist. Da haben wir ja gesehen, dass die Hersteller auf einmal selbst diesen Anteil übernommen haben. Das heißt, da war also offenbar noch einiges an Marge da, was bisher eben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gezahlt haben. Und also auch diejenigen, die womöglich gar nicht selbst Auto fahren oder Autos kaufen.
Trotzdem hat es natürlich zu einer großen Verunsicherung bei den Leuten geführt, die überlegt haben, sich ein E-Auto zu kaufen, genau wie die Diskussion um ein mögliches Aus vom Verbrenner aus. Also wenn wir sagen, der Strukturwandel kommt, wie schafft man ein Klima, wo die Beschäftigten, aber auch die Kundinnen und Kunden, eben wo wir die mitnehmen, sag ich mal, dass die tatsächlich auch überzeugt sind, das, was heute gilt, gilt morgen auch noch. Das ist auch eine Chance und da gehe ich dann auch mit als Beschäftigter oder als Käuferin und Käufer.
Das kann natürlich nur über attraktive Produkte gelingen, ja, also im, und zwar ja, aber ich weiß in jeglicher Range. Und dazu brauchst du natürlich dann auch die Ladeinfrastruktur, die, über die wir ja auch kurz gesprochen haben. Also das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Also als allererstes sind so die Verbraucherinnen und Verbraucher mitzunehmen.
Ich meine, was ganz wichtig ist, und das hat der Herr Göller eben herausgestellt, und ich stimme auch mit Frau Alvarez überein, Industriestrukturen zu subventionieren, die im Grunde genommen sich entfernen aus dem Markt. Das ist unglaublich ineffizient. Aber es ist ganz wichtig, dass man ganz klare Vorgaben hat. Und ich denke, da hat es in Deutschland Probleme gegeben. Die Diskussion, politische Diskussion, die gerade schon erwähnt worden ist, war sicherlich nicht sehr hilfreich. Die Industrie kann eigentlich sich immer anpassen an Vorgaben, solange diese Vorgaben klar sind und auch langfristig definiert werden. Ja, das Schlimmste für Industrie ist, wenn Vorgaben sich verändern, wenn bestimmte Dinge untergehen in der politischen Diskussion oder verändert werden, kurzfristig verändert werden und dann dazu führen, dass man bestimmte Investitionen umsonst getätigt hat, dass andere Investitionen mit einem Mal notwendig sind. dass Unsicherheit entsteht. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das in Zukunft hinbekommen. Und wenn es bestimmte Dinge gibt, die nicht so richtig laufen, dann ist es meiner Meinung nach die Aufgabe der Politik, da auch helfend einzugreifen.
Auch mit Staatsgeld dann?
Ja, wir machen das ja sowieso. Ja, durch die Subvention von E-Autos haben wir ja auch Staatsgeld ausgegeben.
Ja, oder Batteriefabriken oder so.
Und Batteriefabriken etc. Aber wenn, solange das, und das ist ja die Idee einer vernünftigen Industriepolitik. Ja, die Industriepolitik funktioniert ja und basiert ja auch natürlich auf Subventionen. Und das ist ja auch ein Grund, warum China in dieser bestimmten Technologie so sich weltmarktmäßig präsentieren kann, als das im Augenblick der Fall ist. Was man nicht tun sollte, ist genau das, was Frau Alvarez eben herausgestrichen hat. Und das ist, Industriestrukturen zu subventionieren, die im Grunde genommen auf dem absteigenden Ast sind.
Ich möchte noch ergänzen, Stichwort Mitnehmen der beteiligten Parteien. Parteien, ganz konkret meine ich jetzt nicht politische Parteien, sondern entsprechend die Kunden, die Mitarbeiter und weitere Beteiligte. Die Mitarbeiter mitzunehmen, das ist eine Herausforderung, eine Aufgabe jetzt der Tarifpartner und der Unternehmen, dort entsprechend auch einen wichtigen Dialog zu führen und gute Lösungen zu finden. Wichtig ist aber auch, die Kunden mitzunehmen. Nicht nur mit attraktiven Angeboten, sondern auch, es braucht etwas Zeit, die Veränderung, gerade bei E-Mobilität. Es gibt aktuell einfach viele Vorbehalte, was die Reichweiten angeht, was das Thema Ladeinfrastruktur angeht. Die sind auch in Teilen aber nur berechtigt. Mein eigenes Erfahren ist, ich fahre seit 2 Jahren E-Fahrzeug mit über 60.000 Kilometer, noch mit einer Reichweite von gut 300 Kilometer, aber wenn man positiv darauf eingestellt ist, funktioniert das wunderbar.
Also ins Funkhaus nach Stuttgart haben Sie es geschafft.
Ins Funkhaus habe ich es geschafft, ich schaffe es auch weitere Strecken wunderbar damit, aber worauf ich raus will, ist Folgendes, diese Akzeptanz braucht etwas Zeit. Und die Reichweiten-Thematik wird in wenigen Jahren keine mehr sein, weil die nächsten Fahrzeuggenerationen haben Reichweiten von 600, 700, 800 Kilometern Reichweite. Auch gerade deutsche Hersteller auf einem hervorragenden technologischen Niveau. Die Ladeinfrastruktur, die muss nachgezogen werden, wurde schon angesprochen, ganz wichtige Herausforderung. Aber natürlich einfach auch mit einem ganz neuen Produkt, ja, das mal zu testen, damit umzugehen. Das braucht einfach mehr Zeit, als man sich auch erhofft hat. Ja, was man eben auch sehen konnte, dass nachdem die Prämien für E-Autos reduziert wurden oder abgeschafft wurden, dann auch ein starker Einbruch kam.
Aber ich glaube, die Idee, dass wir dann irgendwann E-Mobilität überall haben und dass sich dann nichts ändert, zum Beispiel für die Beschäftigten, die stimmt auch nicht. Also Strukturwandel heißt ja auch, Herr Dutzmann, wie Sie es gerade schon gesagt haben, die Branche insgesamt wird sich verändern. Ja, Beschäftigung wird sich verschieben zum Beispiel auch. Deswegen, weil das E-Auto in der Produktion weniger aufwendig ist. Also ich brauche auch weniger Mitarbeitende. Und ich glaube, die Frage, die viele Leute in dieser Branche gerade schon umtreibt, ist, wo werde ich künftig arbeiten und wo wird auch die Wertschöpfung in diesem Land künftig entstehen, wenn wir sagen, vielleicht ein Stück vom Kuchen Autoindustrie wird einfach in Deutschland wegbrechen. Also was kommt dann?
Ich meine, das ist genau richtig. Strukturwandel bedeutet Veränderungen der Beschäftigungsstruktur. Aber eine Person, die jetzt, sagen wir mal, in einer ganz bestimmten Zulieferungsindustrie für Verbrennungsmotoren den Job verliert, das heißt ja nicht, dass diese Person für den Rest des Lebens arbeitslos ist. Was wichtig ist, ist diesen Mitarbeitern eben Strukturen zur Verfügung zu stellen, die zu einer Umlernung führen auf andere Produktionsbereiche, wo wir Wachstum sehen. Und ich denke, da ist Deutschland eigentlich...
Was könnte das sein zum Beispiel?
Ja, das sind zum Beispiel, weiß ich nicht, muss ich mir schnell ein Beispiel überlegen. Wir können ja in der, sagen wir mal, in der, jetzt brauchen wir keine Generatoren mehr für Verbrennungsmotoren, sondern haben Batterietechnologie. Ja, das heißt also, der Elektriker, der jetzt in einer Zulieferungsfirma arbeitet und Generatoren herstellt, der wird vielleicht auch umgelernt werden können, um jetzt in der Batterieproduktion tätig zu sein.
Da möchte ich gerne von einem spannenden Beispiel berichten, und zwar Continental, die eben ja auch tausende Jobs streichen wollen. Die haben schon seit einiger Zeit jetzt quasi eine eigene Transformationsfabrik für ihre Beschäftigten aufgesetzt. Die werden dort weitergebildet. Also es gibt verschiedene Fähigkeiten, die sie dort erlernen können. Ich habe gerade mit einer 50-jährigen Angestellten gesprochen, die sich jetzt zu einer Elektrikerin ausbilden.
Und das ist die erste Ausbildung ihres Lebens.
Ich habe es
gelesen bei Ihnen.
Die hat bisher eben keine Ausbildung gemacht und jetzt wird sie Elektrikerin, also wirklich mit Zertifikat und allem, um dann eben in einem anderen Betrieb dann zu arbeiten. Also in der Region Niedersachsen gibt es ja eben zum Beispiel die Rüstungsunternehmen im Rheinmetall in Unterlüß, sucht ganz dringend Beschäftigte, aber auch zum Beispiel Beispiel Stiebel Eltron, Wärmepumpen. Es gibt ja eben andere Branchen, die wachsen wollen und dorthin können dann die Beschäftigten dann wechseln. Aber es ist natürlich so, dass das jetzt nicht alles dann in kürzester Zeit passieren kann. Und deswegen eigentlich dürfen uns diese Nachrichten nicht überraschen. Also die Bundesregierung, die damalige 2010, Angela Merkel war das, die haben damals schon die nationale Plattform Elektromobilität aufgesetzt. Ja, also fast 25 Jahre wird jetzt über dieses Thema in Deutschland nachgedacht, aber offenbar nicht die entsprechenden Maßnahmen rechtzeitig ergriffen. Und nun sehen wir jetzt eben die Folgen und man ist der Handlungsdruck natürlich umso größer. Aber je höher der Druck, desto höher vielleicht dann auch die Wahrscheinlichkeit, dann, dass etwas passiert.
Ja, dem möchte ich noch was hinzufügen. Wir haben ja zwei ganz große Vorteile in Deutschland. Der erste Vorteil ist, wir haben eine enorm effiziente, enorm produktive Mittelstandsindustrie, der es immer wieder gelungen ist, Nischen zu finden und in Nischen zu wachsen auf globalen Märkten. Viel besser, als das der Fall ist in vielen anderen Ländern. Und dann haben wir eine Ausbildungsstruktur, die praktisch einmalig ist. Wir haben das Ausbildungssystem durch die Lehrausbildung. Die Lehrausbildung, die wiederum die Firmen beauftragt, Ausbildungskapazitäten zu schaffen, Ausbildung zu vermitteln. Und das hilft natürlich auch, wenn man Lehrlinge ausbilden kann, dann kann man auch Mitarbeiter umlernen. Unsere eigenen Studien dazu haben gezeigt, dass die Einführung von Technologie in Deutschland, in deutschen Firmen, nicht unbedingt zu einer Wegrationalisierung der Arbeitsplätze führt, sondern sie führt zu einer Veränderung der Jobs, die die Menschen machen. Und diese Veränderung ist mehr forciert in den Firmen, die auch Ausbildungsprogramme haben, weil da nämlich die Technologie vorhanden ist, Mitarbeiter entsprechend umzulernen und auf andere Produktionsbereiche auszubilden. Und ich denke, da hat Deutschland einen riesigen Vorteil verglichen mit zum Beispiel den USA oder eben auch China.
Aber das heißt Verschiebung innerhalb der eigenen Branche, aber natürlich auch Verschiebung Branchen extern. Also wenn wir mal annehmen, die Autoindustrie wird sich vielleicht ihr Gewicht verändern. Also vielleicht wird an ihre Stelle eine ganz neue oder eine andere Industrie treten, die dann auch zahlreiche Beschäftigte eben aufsaugt. Das heißt, wir hätten schon die Autoindustrie könnte, wird vielleicht sogar langfristig an Bedeutung verlieren, Herr Göller?
Ich möchte nochmal anknüpfen an das, was Herr Dussmann sagte, wo ich zustimme. Gerade nochmal die Innovationskraft und die Kompetenz der Unternehmen hervorzuheben. Gerade im mittelständischen Bereich und gerade auf der Zulieferseite. Erstmal, die Zulieferer sind wesentlicher Innovationstreiber der Autoindustrie insgesamt und entsprechend dann auch in der Kooperation mit den OEMs. Das ist eine wichtige Aussage. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Die Unternehmen haben schon vor vielen Jahren, zumindest überwiegend vor vielen Jahren, ihre strategische Agenda definiert, wie sie schrittweise neue Produkte auch entwickeln und an den Markt bringen, um entsprechend auch möglicherweise Auswirkungen der Transformation zur E-Mobilität zu kompensieren.
Das heißt, Autounternehmen auch.
Die Autounternehmen.
Können
Sie
mal ein Beispiel machen?
Beispiel ist hier Mann und Hummel zu nennen, ja, das Thema Filtertechnologie. Ja, das ist Weltmarktführer in diesem Segment, sehr stark Applikationen entsprechend für Filter im Bereich Automobil, aber diese Technologien zu nutzen, auch in anderen Anwendungsfeldern, ja, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, wo die Unternehmen in der Breite der Autoindustrie aktiv sind. Das braucht aber auch Zeit. Aber ist sicherlich eine Antwort, dass Unternehmen hier langfristig am Markt wettbewerbsfähig sein können, dass sie weiterhin Produkte für die Autoindustrie liefern, aber eben auch in anderen Industriezweigen dort die Technologien vorhanden sind, nutzen. Und das ist im Moment im Gange, braucht aber in Teilen zweifelsohne auch noch Zeit.
Frau Alvarez, auch an Sie nochmal die Frage, verliert die Autoindustrie mit Blick auf die Beschäftigung eben an Bedeutung in Deutschland?
Ja, das tut sie. Wir haben jetzt darüber ja schon gesprochen, aber auch ich eben sehe diesen Strukturwandel nicht unbedingt pessimistisch. Deutschland ist das Land der Weltmarktführer, ja, die eben deswegen so stark sind, weil sie sich auch immer wieder neu erfunden haben, ihre Produkte zur Exzellenz gebracht haben, die eben überall gefragt sind. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses innovative Unternehmertum auch etwas ist, was natürlich in Deutschland Zukunft hat und was diesen Wirtschaftsstandort auch weiterhin stark machen wird. Aber dafür ist es eben auch so entscheidend, dass die Unternehmen nicht eben gefesselt werden durch weitere bürokratische Vorgaben, durch zu viel Regulierung, sondern dass eben Tempo gemacht wird. Und wir sehen jetzt leider gerade natürlich beim Streit in der Ampel, dass da eher gegenseitiges Blockieren herrscht. Beispielsweise hätte das Bürokratieentlastungspaket 4 schon längst verabschiedet werden müssen. Das ist nicht passiert. Wir sind ein Jahr vor der Bundestagswahl. Und was der Standort Deutschland eben nicht gebrauchen kann, ist jetzt ein weiteres verlorenes Jahr.
Krise im Autoland. Stockt der Jobmotor Autoindustrie? Das war unser Thema im SWR Kulturforum. Heute mit Sonja Alvarez von der Wirtschaftswoche, mit Professor Christian Dustmann vom University College London und von der Rockwool Foundation Berlin. Und mit diskutiert hat Frank Göller von der Unternehmensberatung Horvath. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage danke fürs Zuhören.